Die meisten Zuseher, die sich wahre Gesundheit anschauen, wissen, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Entgiften zu beschäftigen. Deswegen machen wir zusammen mit dem Heilpraktiker und Apotheker Andreas Schlecht eine kurze, prägnante Exkursion in diesen Bereich, werden wichtige Themen ansprechen und jeder, der mehr wissen möchte, kann Andreas dann persönlich kontaktieren. Ich wünsche euch nun viel Spaß, viel Freude beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo Andreas, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit.
Hallo Alexander, freue mich wieder mit dir ein Video machen zu können zu heute einem doch sehr wichtigen, spannenden Thema, nämlich Entgiftung und instabile Halswirbelsäule. Hängt in weiten Teilen auch schön zusammen, kann man schöne Verbindungen ziehen.
Ja, absolut. Es war nach dem ersten Interview, das wir gemacht haben zum Thema Pieksen, ja, ging es ja dann weiter, dass wir geschaut haben, okay, was können wir noch alles für die Menschen tun? Wie können wir ihnen helfen? Und da ist das Wort Entgiften immer wieder, kommt immer wieder hervor und viele reden drüber und viele, wie du auch schon im Vorgespräch gesagt hast, machen irgendwie, ja, so eine Heilkunst draus oder machen irgend so ein Wuhu. Und dabei ist die Sache biochemisch, wie du gesagt hast, relativ klar strukturiert und bereits auch erforscht. Und da wollte ich dann doch hier in diesem Teil dann zum Entgiften doch mal eine kurze, aber doch schon prägnante Einführung in das Thema von dir haben.
Sehr gerne, Alexander. Es geht darum, wenn wir es mit Fremdstoffen zu tun haben. Entweder sind das metabolische Abbauprodukte oder es sind eben Xenostoffe, die in unseren Körper gelangt sind, auch manchmal durchaus bewusst durch Medikamente beispielsweise. So durchläuft jeder Fremdstoff, jeder Xenostoff, ja, eine Phase 1 einer hepatischen Detoxikation und eine Phase 2 einer hepatischen Detoxikation. In der Phase 1 müssen wir jetzt ein bisschen in die Biochemie einsteigen, brauchen wir Enzyme, die machen eine Oxidation, eine Reduktion und eine Hydrolyse. Das sind Zytochrom P450 Enzyme, die sind 3,5 Milliarden Jahre alt, muss man sich mal vorstellen, und erkennen 57 verschiedene davon. Die können wir hoch oder runter regulieren, je nachdem, welcher Fremdstoff kommt, werden gewisse Zytochrom P450 Isoenzyme vermehrt oder vermindert exprimiert. Und das schafft auch schon Raum für Probleme. Weil wenn ich gewisse Enzyme hochreguliere und jedes Enzym ist quasi nicht spezifisch, sondern es gibt mehrere Medikamente, die werden vom gleichen Enzym metabolisiert. Wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der viel Alkohol trinkt, dann hat er ein Enzymsystem, gerade Zytochrom P2A6, ja, was er hochreguliert, und in dem Moment baut der Paracetamol viel zu schnell ab. Und der baut es in Phase 2 ab, wo es teilweise noch giftiger ist. Also in Phase 1 wird es erstmal oxidiert, reduziert, hydrolysiert. Aber die Edukte von Phase 1 sind meistens weniger giftig wie die sogenannten Intermediate, die in Phase 2 durch Glutation, nämlich überwiegend durch die Glutation S-Transferasen, entgiftet werden. Und da geht es an Kopplung von Glutation an Glucuronsäuren, an Schwefelsäuren oder an Aminosäuren. Aber dazu brauchen wir erstmal Glutation. Und das ist das größte Problem, dass wir in Phase 1 eine große Menge an Intermediate häufig anhäufen und dann fehlt uns das Glutation, um wirklich das Ganze auch dementsprechend auch zur Exkretion zu bringen. Und wenn wir dann bei der Exkretion, also bei der Ausscheidung, dann ist es häufig noch so, dass über die Niere wird es nicht einfach ausgeschieden, weil bei der Niere hängt es auch sehr stark vom pH-Wert ab. Das heißt, wenn der pH-Wert optimal im alkalischen Bereich ist, dann können wir gut entgiften. Wenn aber der pH-Wert der Niere, weil wir ständig Kaffee trinken, Alkohol trinken, Fleisch essen und so weiter, ja, überwiegend säurelastig uns ernähren, dann können wir auch in Phase 2 die sogenannten Abbauprodukte nicht wirklich richtig loswerden.
Ja, das Thema Entgiften ist ja hier bei uns auf der Agenda, weil es ja auch anscheinend nötig ist. Die letzten Jahrzehnte, die meisten Zuschauer werden hier wahrscheinlich zustimmen, haben die ganzen Umweltgifte extrem zugenommen. Die Menschen erhalten immer mehr Medikamente, auch vor allen Dingen schon kleine Babys werden behandelt mit diversen Medikamenten, muss man schon so sagen. Da gibt es dann Stoffe drin, wie Aluminium zum Beispiel und Quecksilber früher auch. Das geht nicht so leicht aus dem Körper wieder raus. Hat der Körper da überhaupt eine Chance, solche Schwermetalle aus dem Gehirn wieder zu bekommen, von alleine?
Sehr gute Frage. Die Problematik besteht eben darin, wo, aus welchen Kompartimenten wollen wir denn giften? Und dazu darf man eines nicht vergessen. Es gibt eine biochemische Individualität eines jeden Menschen. Deswegen tun wir uns ja so schwer mit Medikamenten. Es gibt im Rahmen der Pharmakogenetik, ist eigentlich ein relativ neuer Forschungszweig innerhalb der Medizin, neue Erkenntnisse, wo keiner so richtig hinschauen will. Und zwar besagen die, dass fast alle Medikamente, die gegeben werden, heute in der Standardtherapie, Cholesterinsenker, Beta-Blocker, ACE-Hämmer und so weiter, eigentlich gar nicht wirken beim Patienten, weil der Patient sie entweder nicht metabolisieren kann oder zu schnell metabolisiert oder nicht entgiften kann und das Medikament zwar eine ganz kleine, schmale Randwirkung hat, aber ein Riesenpotenzial an potenziellen Nebenwirkungen. Und das hängt ab von dem jeweiligen biochemischen, individuellen Enzymmuster des Patienten. Und es kann hoch oder runter reguliert werden, hat auch ein bisschen was damit zu tun, was jemand für eine Vorgeschichte hat. Analog zu dem Alkoholiker, wo ich vorhin gesprochen habe, mit dem Paracetamol, genauso wäre es mit jemand, der jede Menge Medikamente nimmt, ja, die pharmazeutische Polypragmasie, da gibt es auch Arzneimittelinteraktionen. Und wenn ich zum Beispiel zwei Medikamente nehme, die vom gleichen Zytochrom P450 abgebaut werden, dann werden die eben langsamer metabolisiert. Und wenn das Stoffe sind, die ab einer gewissen Menge Herzrhythmusstörungen, wenn sie kumulieren, ein Long-QT-Syndrom hervorrufen, was relativ bekannt ist, ja, für einen plötzlichen Herztod, das führt nämlich zum Kammerflimmern, dann sind das gefährliche Dinge, zum Beispiel Antimykotika oder auch verschiedene Antibiotika. Das ist gerade auch so ein Thema, Antibiotika kombinieren mit Antimykotika. Ist gefährlich, kann daneben gehen, hängt immer vom jeweiligen Metabolismus ab. Der Fremdstoffmetabolismus, einmal die Resorption natürlich. Ja. Wie gut wird denn der Wirkstoff überhaupt resorbiert? Das kümmert ja auch kaum jemand, ja, in der Pharmazie. Dann, wie ist der Fremdstoffmetabolismus? Kümmert sich auch keiner drum. Die unwirksamen Metabolite, was passiert denn mit denen? Können die exkretiert werden? Werden die deaktiviert? Und was ist mit den deaktivierten Metaboliten im enterohepatischen Kreislauf? Also die wieder rückresorbiert werden durch den Darm. Ja? Im Endeffekt ein Abbauprodukt zu haben, das potenziell ausscheidungsfähig ist, heißt dann noch lange nicht, dass mein Organismus das auch ausscheidet. Weil wir haben eine toxische Primärreaktion. Und wenn wir eine toxische Primärreaktion haben, dann können wir einen bleibenden Schaden verursachen, wenn wir nicht genügend Glutathion haben. Also vielleicht, um es einfach zu machen, nicht so schwierig. Die erste Phase entsteht durch eine Familie von Enzymen. Das sind erstmal die Arbeiter. Die nennen sich Zytochrome. Das sind 57 verschiedene Familien. Und die bereiten mein Fremdstoff erstmal vor. Wenn die aber an dem arbeiten, wenn die aber an dem feilen, dann kann der Fremdstoff potenziell gefährlicher werden wie vorher, weil er ja erstmal reaktiviert wurde. Ja, da gibt es verschiedene Mechanismen. Zum Beispiel auch in Phase 1 haben wir Enzyme. Wir machen eine Ringhydroxylierung, wir machen eine Oxidation, wir machen eine Reduktion, wir machen eine Endimethylierung und so weiter. Also es kann passieren, dass wenn die Familien an diesem Fremdstoff arbeiten, dass der nachher erstmal giftiger ist wie vorher. Und wenn der dann natürlich durch starke Hochregulierung von den Enzymen so viel von diesem potenziell toxischeren Stoff entsteht und dann in Phase 2 fehlt uns Glutathion, weil wir hoffnungslos übertrainiert sind oder weil wir uns hoffnungslos schlecht ernähren oder weil wir überimpft sind oder was auch immer, dann ist es natürlich ein Problem, dass oftmals der Organismus dann zusammenbricht, weil er in Phase 2 nicht genügend Glutation hat, um den forcierten Phase 1 Metabolismus zu kompensieren.
Diesen Mangel an Glutation, der eventuell bei dem einen oder anderen besteht, aus deiner Erfahrung heraus, kann man den mit der Ernährung wieder ins Gleichgewicht bringen, erhöhen? Muss man extern zuführen? Muss das sogar dann intramuskulär oder intravenös sogar gespritzt werden? Und vor allen Dingen, kann man das ordentlich messen, diese Disbalance?
Die können wir heute in fortschrittlichen Laboren sehr gut bestimmen. Es gibt einige Labore in Deutschland, die das hervorragend machen. Und zwar kann man das oxidierte Glutathion messen, man kann das reduzierte Glutathion messen. Das reduzierte Glutathion ist das potenziell arbeitsfähige. Das nennt sich GSH. Dieses GSH sind zwei Glutathionmoleküle und die verbinden sich, wenn sie ihre Protonen abgeben, über ein Enzym, das nennt sich Glutathionperoxidase, und das muss eben da sein. Und um es gleich vorwegzunehmen, dieses Enzym wird sehr häufig durch Schwermetalle, durch Impfungen und durch all die Dinge, die wir eben aufgrund unserem falsch verstandenen lebensphilosophischen Ansatz, ja, werden diese Enzyme schon im Ansatz häufig geschädigt. Und dadurch können wir gar kein Glutathion-Disulfid herstellen. Wir können diese freien Radikale in weiten Teilen gar nicht entgiften. Wir können also aus zwei Glutathion-Molekülen diese Glutathion-Peroxidase-Reaktion oftmals gar nicht ausführen. Und das ist natürlich dann schon mal im Ansatz ein Problem. Wir brauchen da zwei Enzyme, die Glutathion-Peroxidase und die Glutathion-Reduktase. Und beide mögen leider Gottes nun mal kein Quecksilber. Beide mögen auch insgesamt keine freien Radikale. Krankheit und Gesundheit, um es in einfachen Worten zu sagen, ist immer eine Frage des prooxativen Potenzials, dem ich mich aussetze, ne, durch Sonnenstrahlung, durch Medikamente, durch Stress, durch Training, was ich mir selbst zumute, ja. Auch so ein Thema, Übertraining, ja, auch ein Thema, was sehr häufig unterschätzt wird, vor allem in der heutigen Zeit. Und die antioxidative Kapazität meines Organismus. Als Beispiel, wenn jetzt jemand im Leistungssport tätig sein will und er hat nicht genügend Glutathionperoxidase, nicht genügend Glutathionreduktase und vielleicht noch einen genetischen Polymorphismus im Superoxidismutase 2 gehen, dann sollte der tunlichst eine andere Idee haben, wie Leistungssport zu betreiben. Weil der wird sich in Grund und Boden trainieren. Manchmal, verrückterweise, können diese Menschen aufgrund ihrer Verbissenheit oft, ja, sehr erfolgreich sein. Und irgendwann später kriegen die auf einmal Krebs. Und dann kommt jeder und sagt, oh mein Gott, der war doch so gesund immer. Nein, der war nicht gesund. Der konnte schon seit Jahren nicht entgiften, hat es aber aufgrund seiner starken mentalen, oft sind die Leute sehr stark mental, nicht entgiften können. Und der hat es aber kompensiert. Ja? Und wir können Glutathion bestimmen, wir können Glutathion gesamt bestimmen und wir können Glutathion Disulfid bestimmen. Und das muss man machen. Wir können Glutathion vor allem in Erythrozyten bestimmen. Und das ist ganz spannend. Wenn wir heute mal anschauen, wir hatten es im letzten Video schon ganz kurz besprochen, Thema plötzlich und unerwartet. Ja. Im Endeffekt ist es ja immer Herzkreislauf. Ja. Da hat jemand einen Herzinfarkt gehabt, heute ist es ja schon an Tagesordnung. Und dann müssen wir ja sagen, Moment mal, der war beim Kardiologen, der war beim Internisten, da war eigentlich alles gut und zwei Tage später auf dem Fußballplatz fällt er um und ist tot. Was stimmt denn da nicht? Sind unsere diagnostischen Möglichkeiten völlig insuffizient? Haben wir noch weniger Ahnung, wie wir sowieso schon haben? Oder was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass wir das Medium, was wir eigentlich messen sollten, auch nämlich das Blut, gar nicht verstehen. Und wenn die Erythrozyten, die ja jeden Tag mit Sauerstoff arbeiten, weil der Erythrozyt transportiert Sauerstoff, gebunden am Hämoglobin. Ein Molekül Hämoglobin trägt 4 Eisenatome und da wird Sauerstoff dran gebunden. Sauerstoff wird dann zur Zelle transportiert und CO2 wird dann quasi aufgenommen und über die Lunge abgeatmet. So. Aber der Erythrozyt, das rote Blutkörperchen, der braucht Glutathion. Und die Maßnahmen, die wir heute machen, führen zu einer Verarmung an Glutathion. Und jetzt kann man im Dunkelfeld heute viel mehr wie früher bei fast allen Patienten, die Stress haben, die übertrainiert sind oder die auf andere Art und Weise genetisch modelliert sind, kann man die Entrundung, die Veränderung der Zellmembran, das sieht man im Dunkelfeld, eigentlich nur Randstrahlen, man sieht aber eine sehr schöne große Oberflächenvergrößerung und im Dunkelfeld sieht man, dass diese roten Blutkörperchen ihre Ladung verändern. Das heißt, die kleben zusammen, die sogenannte kennt jeder Geldrollenbilder. Und diese Geldrollenbilder hat nicht unbedingt nur was mit der Übersäuerung zu tun, weil das ist nicht ganz so passend, weil der Blut-pH-Wert wird in der Regel über den Bicarbonatsystem, über Säurepuffer, über Atmung sehr gut reguliert. Das passt nicht ganz. Ein bisschen passt es schon, aber nicht ganz. Aber in der Regel ist es eine Verarmung der Erythrozyten mit Glutathion. Das führt zum Zusammenkleben dieser roten Blutkörperchen zu in der Folge schlechten Blutfließeigenschaften. Man spricht von Blutreologie, Vergleich Wasser und Ketchup. Ja. Und das führt natürlich dann bei Belastung, vor allem noch bei hohen Temperaturen und bei viel Stress, eben dann irgendwann mal zu einem Schlaganfall oder kann auch zu einem Herzinfarkt. Deswegen auch das Glutathion spielt in dem Bereich, wo wir gar nicht dran denken, eine unglaublich wichtige Rolle, nämlich die Entgiftung mit Sauerstoffradikalen am Ort des Geschehens, am Erythrozyten.
Wenn jetzt ein Zuseher denkt, so, ui, das wäre mal ein spannendes Thema für mich und ich habe da vielleicht schon eh mal was geahnt, dann kann der sich auch an dich wenden und du könntest ihn dann auch begleiten bei diesem Weg hin mit diesen ganzen Messungen und so weiter. Du berätst ja auch deine Patienten online, was sie tun können, an welche Labore sie sich wenden können. Viele Labore haben ja auch so einen Einsendeservice. Und dann könntest du quasi von Punta Cana aus den Patienten begleiten, vollumfänglich.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal kann man in erster Annäherung unzweifelhaft viele wichtige Laborparameter bestimmen. Die bieten uns schon mal einen guten Weg, eine gute Richtung, dass wir mal sehen, in welche Richtung kann das gehen. Und wenn man dann sieht, okay, das sind jetzt wirklich Dinge notwendig, wie, was wir nachher besprechen werden, die Behandlung der instabilen Halswirbelsäule, weil da gibt es nämlich zu dem Thema in Europa fast gar nichts, weil einfach im Rahmen der facharztspezifischen Partikularisierung die Grundlagen nicht verstanden werden. Wir haben es eigentlich nur mit facharztspezifischen Dingen zu tun und der eine Facharzt darf ja gar keine Diagnose stellen in einem anderen Bereich. Und das führt eben zur Fachidiotie. Tut mir leid, wenn ich so sagen muss, aber die Fachärzte sind Fachidioten. Ja? Und die haben nur von ihrem schmalen Bereich eine latente Vorstellung, wie es denn irgendwie sein könnte. Ja? Aber haben gar nicht die Möglichkeiten. Also man darf hier dem einzelnen Facharzt vielleicht gar nicht die Schuld zuschieben, dass er so erfolglos ist mit seiner Therapie. Sondern wenn man dann eine Richtung hat, dann kann man auch gerne hier nach Punta Cana kommen. Ich mache hier Ultraschall vom Herzen, Farbdoppler der Gefäße. Wir machen Dunkelfeldmikroskopie und wir machen vor allem Prolotherapie. Ich mache es ein bisschen anders. Ich stabilisiere die Bänder mit Plasma. Das heißt, ich entnehme dem Patienten Blut, zentrifugiere das Blut für 10 bis 15 Minuten, versetze es mit Heparin, damit es nicht gerinnt. Und dieses Plasma wird dann in die schwachen, vorher durch Ultraschall identifizierten Regionen, vor allem in der Halswirbelsäule, aber auch im Lendenwirbelsäulenbereich oder im Meniskus, wo auch immer. Plasma enthält, um es dann ganz klar zu sagen, alle Wachstumsfaktoren. Das Plasma, unser Blutplasma, ist ja eigentlich das Natürlichste, was es gibt, ja. Und enthält alle Wachstumsfaktoren, die wir brauchen für die Regeneration. Insofern natürlich ideal, kostenspielig natürlich, die Aufbearbeitung, das dauert Zeit, aber man hat hier fantastische Ergebnisse und ich arbeite dann meistens noch mit Ozon, dass ich als Ozon in die Facettgelenke infiltriere, die oft entzündlich degenerativ verändert sind. Wenn wir es vergleichen mal zum Orthopäden, was macht der Orthopäde? Der Orthopäde schreibt ein Rezept raus für die Physiotherapie oder gibt dann dementsprechend ein Schmerzmittel mit, das ich mir auch so beim Apotheker hätte holen können. Ja? Also da muss man auch mal drüber nachdenken, wie wir denn unserer Problematik begegnen. Viele Patienten kommen zu mir und sagen, ich war jetzt schon seit 2, 3, 5 Jahren, 10 Jahren von Arzt zu Arzt gelaufen. Da muss ich immer sagen, ja, hättest du mal nachgedacht, dann hättest du verstehen können, dass du an dem Punkt so nicht weiterkommst. Weil der Facharzt, den kann man in der Kardiologie schon zu Rate ziehen. Möchte ich gar niemanden davon abhalten. Aber die meisten Erkrankungen, wenn es um Entgiftung geht, wenn es um Instabilität der Halswirbelsäule geht, die hängen zusammen. Und deswegen ist der Facharzt im Sinne von Fachidiotie überhaupt nicht in der Lage, das zu überschauen. Das Feld kann er gar nicht erblicken. Das ist ausbildungsbedingt und natürlich wirtschaftlich.
Was wäre denn beispielsweise so ein Takeaway für den Zuseher, wenn er jetzt sozusagen selber mal ein bisschen mehr für seine Entgiftung tun wollen würde, ohne jetzt erstmal anzufangen mit den Laboren, wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute irgendwann den Schritt gehen müssen, um mal da zu investieren und sich richtig zu kümmern. Aber was ist, wenn jemand sagt, so, oh, ich möchte aber jetzt schon mal irgendwas anfangen, irgendwas tun? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Eigentlich ist es so, toxische metabolische Abbauprodukte, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, kommen überwiegend vom Darm. Die meisten Toxine, mit denen wir es zu tun haben, außer die wir durch Chemtrails aufnehmen, durch Impfungen aufnehmen, durch Zahnamalgam, die nehmen wir über den Darm auf. Das heißt, durch das auch leider Gottes immer stärker sich ausbildende Leaky Gut, also die löchrige, wenn man so möchte, die poröse Darmschleimhaut, wo man sich vielleicht vorstellen muss, der Darm hat als Aufgabe eine unglaublich wichtige Funktion. Das ist ein Organ der Superlative. Der Darm muss selektieren, was kommt rein in den Organismus und was bleibt besser draußen. Und die Aufgabe wird natürlich immer schwieriger, je mehr Lebensmittel wir verarbeitet, genmanipuliert und mit allen möglichen Farb-, Konservierungs- und chemischen Stoffen versetzen, die der Körper ja teilweise gar nicht kennt. Insofern ist der Selektionsprozess die letzten Jahre unglaublich schwierig geworden. Und das natürlich bei einer reduzierten Darmflora. Denn die Darmflora ist ja mit Bakterien besiedelt. Und Bakterien werden ja seit wir Hygieia war die griechische Göttin der Hygiene, der Gesundheit. Und ab dem Moment haben wir gedacht, wenn wir auch durch sehr viele falsche sogenannte Helden in der Medizin, wie Pasteur, darf man ruhig mal sagen, Pasteur war in weiten Teilen eigentlich eher Betrüger wie Held, aber das haben wir ja schon angesprochen, die hatten alle eine Vorstellung der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Organismus. Das heißt also, die haben, auch Robert Koch, die haben die Aufgabe und die Auffassung vertreten, wenn es uns gelingt, den Organismus möglichst keimfrei zu bekommen und damit auch unsere Schleimhäute, dann ist der Mensch gesund. Und nichts mehr fällt uns heute auf die Füße, weil heute geht jeder schon irgendwo, der ein bisschen belesen ist, zum Hausarzt und fragt nach der Antibiotikatherapie, ja, muss ich denn meine Darmflora nicht wieder aufbauen? Das weiß heute eigentlich fast jeder, der ein bisschen Erfahrung hat. Und das ist damals schon ein Riesenproblem gewesen. Das war bis heute eigentlich in den Köpfen der Medizin völlig falsch dargestellt wurde, falsch antizipiert wurde und auch völlig falsch abgespeichert wurde. Und jetzt ist es einfach so, wenn wir entgiften wollen, dann müssen wir erstmal schauen, dass wir uns nicht mal neu vergiften. Sonst ist Januskript, Sisyphusarbeit. Ja? Und die meisten Vergiftungen kommen eben entweder durchs Leaky Gut oder wenn wir zum Beispiel nicht genügend Magensäure haben, dann werden unsere Proteine, die wir bona fide zuführen, nicht richtig verdaut. Und wenn Proteine nicht richtig verdaut werden, dann entsteht hier Fäulnis, das ist eine Fäulnisdyspepsie. Das kann man erkennen an dem Meteorismus, man nennt es auch Blähungen. Das heißt, wenn der Partner als Ratschlag nachts das Zimmer wechseln muss, weil er den Geruch nicht aushält, dann ist Zeit, etwas zu tun. Ja? Weil das sind Gärungsprozesse, Fäulnisprozesse, die Gase, die zeigen ja schon, dass da was nicht stimmt und da ist wirklich höchste Zeit, hier mal ein Mikrobiom zu machen, um mal zu sehen, was ist denn da eigentlich los, welche Bakterien haben wir. Als Beispiel nenne ich mal Clostridien, das geht nämlich viel weiter. Mal angenommen, ich habe jetzt jemanden, der kommt wegen einer Refluxgastritis zum Hausarzt, bekommt jetzt für 2-3 Jahre Pantoprazol, Omeprazol, die typischen Säureblocker, die ja verabreicht werden, quasi inflationär. Und der Patient nimmt also bona fide diese Säureblocker, hat aber dann zu wenig Magensäure. Und in der Folge wird über Wochen, über Monate, manchmal sogar Jahre hinweg, sein Eiweiß nicht mehr richtig verdaut. Und dadurch kommt es natürlich auch zu einer Veränderung der Dünndarm besiedelten Keime. Und das sind oft die Clostridien, wie gesagt. Und die Clostridien haben ein Problem. Die bilden Histamin. Und jetzt gibt es eben ganz viele Menschen, die kommen auf einmal und sagen, Käse vertrage ich nicht mehr, Rotwein geht nicht mehr, Paprika, Tomaten, gepökelte Sachen gehen nicht mehr. So wird man immer empfindlicher, ganz einfach, weil die Darmflora in ein immer unüberschaubares Maß von Keimen gelangt, die eigentlich in unserem Darm entweder nichts verloren haben oder nicht in dem Maße verloren haben, wie wir sie haben. Das bedeutet also, die guten Bakterien, die vertreiben wir, die verdrängen wir. Das sind so die Milchsäurebakterien. Das geht schon mit der Geburt los und mit Kaiserschnitt zur Welt kommen. Dann geht es weiter, wenn wir mit Industrienahrung angefüttert werden, weil die Mutter uns aufgrund von nicht ausreichend Milch dann zu früh abstillt mit getreidehaltigem Lebensmittel, das erstmal auch Löcher der Darmschleimhaut macht, also Leaky Gut, wie der Name schon sagt. Ja. Das hat mit dem Glutengehalt zu tun, das ist proinflammatorisch und wird eigentlich, ehrlich gesagt, von kaum jemand vertragen. Ja. Und da geht es schon weiter. Und dann hat man natürlich schon mal ein instabiles System und dann leidet man natürlich in Folge oft unter einer eitrigen Tonsillitis, ja. Und diese eitrige Tonsillitis wird entweder operativ behandelt oder, und da hat man auch oft die Basis für die instabile Halswirbelsäule. Weil, wenn die Tonsillen extrahiert werden, dann bleiben Narben. Und diese Narben führen zu faszialen Spannungen. Und diese faszialen Verspannungen führen oft zu Dysfunktion der Halswirbelsäule.
Ja, ich denke, der Zuseher merkt, wie komplex das ganze Thema ist, wie lang, fast unendlich lang dieser Rattenschwanz ist, der sich da bildet und dass man auf jeden Fall jemanden an seiner Seite braucht, der sich mit den Parametern auskennt und die Zusammenhänge versteht und multidisziplinär ausgebildet ist, um auch die Zusammenhänge eben zu verstehen und dann die entsprechenden Ursachen auch zu beheben. Ja, ich würde fast sagen, der erste oder dieser Teil zum Thema Entgiften, ich merke halt, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber ich denke mal, so um mal einen ersten Vorgeschmack von dem gegeben zu haben, was du da alles parat hast an Wissen und was man alles tun kann, ich denke, das ist schon passend so bisher. Und ich würde vorschlagen, dass wir gleich, falls du nicht noch was dazufügen möchtest, in den zweiten Teil übergehen.
Eine Sache fällt mir gerade noch ein, was wichtig ist fürs Gesamtverständnis. Ja? Wenn wir uns über Genetik unterhalten, ja? Wir haben 23 Chromosomen und jedes Gen beschreibt einen Abschnitt, der quasi transkribiert und translatiert wird. Ja? Und wir sprechen jeweils von zwei Allelen. Eines wird maternal vererbt und eines paternal. Und wenn wir jetzt eben einen Defekt haben auf einem der Allelen, normalerweise sprechen wir vom Wildtyp, aber wenn wir auf einem Allel einen Defekt haben, dann sprechen wir von Heterozygot, Polymorphismen. Wenn wir es auf beiden Allelen haben, dann sprechen wir von Homozygot. Und der einen homozygoten Polymorphismus hat, das heißt eine genetische Schädigung in seinen Glutathion-Transferase-Gen oder Superoxidismutase-Gen, der kann halt nicht entgiften. Und das ist jemand, den muss man wirklich, da kann man nicht sagen, der wird jetzt einfach mit viel Tees behandelt oder mit Lymphdrainage oder mit irgendwelchen Mariendistelgeschichten, sondern da muss man wirklich die Biochemie sich anschauen. Und das kann man heute, diese Dinge kann man testen, GST, Glutathion S-Transferase Alpha, häufig Leber, Niere und Lunge, Glutathion S-Transferase Theta, häufig Frage schneller, langsamer Metabolisierer. Das sollte jeder für sich, der da Probleme hat und die nicht einfach zu lösen sind, mal anschauen.
Dann vielen Dank, dass du uns eben diese kurze Einführung gegeben hast und auch danke für diese spannenden Informationen.
Ich habe zu danken.